Kapitel 1. Die Magellan fiel in den Normalraum zurück. Niemand wusste, was im Gromark-System auf das Raumschiff wartete, also hatte Periroden Alarmbereitschaft angeordnet. Sämtliche Arbeitsstationen waren doppelt besetzt. In diesen ersten Zehntelsekunden kam es insbesondere auf die Ortung an. Gab es Energiesignaturen, Schiffsverkehr, Anzeichen für Waffeneinsatz? Die Positronik meldete nichts. Auch die menschliche Besatzung der Ortungsstation sah keine akute Gefahr. Der Energieschirm der Magellan blieb deaktiviert. Lediglich ein schwacher Prallschirm schützte das riesige Schiff vor Asteroiden und anderem Weltraumschrott. Hochenergetische Abwehrverfahren, die den Neuankömmling jedem im System sofort verraten hätten, waren unnötig. Nach rund 10 Sekunden ließ die Anspannung etwas nach. Perry Roden, der Expeditionsleiter, und Conrad Deeringhouse, der Kommandant der Magellan, lockerten ihre Haltung. Zu oft in letzter Zeit waren sie bei Sprüngen in fremde Systeme mitten in einem Wespennest herausgekommen. Dieses Mal schien ihnen das erspart zu bleiben. »Was wissen wir?«, fragte Roden. Ortungschef Mischa Petuchow legte die Anzeigen seiner Instrumente in den Holodome. »Sieht ziemlich trostlos aus.« Dem konnte Roden nicht widersprechen. Blickfang des Systems war zweifelsohne das Zentralgestirn. Die Sonne Gromark gehörte zur seltenen Klasse der gelben Riesen. Der Stern hatte sich ausgedehnt und dabei große Teile des Systems zerstört. Roden warf einen kurzen Blick auf die Daten, mit denen die wissenschaftliche Abteilung das Holo ergänzte. Gromark hatte nur die 8-fache Masse der irdischen Sonne, strahlte aber etwa 15.000 Mal heller und hatte das 70-fache an Durchmesser. Der gelbe Riese brannte gegenwärtig aus wie ein gewaltiges Strohfeuer, allerdings mit genug Stroh, um den Brand noch einige Millionen Jahre in Gang zu halten. »Haben Sie unsere Vorhut schon entdeckt?« erkundigte sich Roden. Allzu schwierig sollte es nicht sein, die Space Disk zu finden, die sich in den roten Transmitterring Richtung Gromark gestürzt hatte. Die Magellan hatte dieselbe Strecke mit ihrem normalen Überlichtantrieb zurückgelegt. Zwar wusste man nicht, wo genau die Disk mit den 3 Freiwilligen wieder erschienen war, und die Funkstille wollte Roden noch nicht brechen, insbesondere weil er nur einen auffälligen Rundruf ins komplette System hätte ausstrahlen können. Aber es gab ringsum wenig, was bei der Suche stören konnte. Gromarks Feuer beschien ein totes System. 3 gewaltige Asteroidengürtel umkreisten die Sonne. Die Reste von Planeten, die vor der Ausdehnung des Sterns ihre Bahnen darum gezogen hatten. Sie waren im Zuge der Katastrophe zerbrochen und bildeten nun Trümmerringe. Viele Bruchstücke waren erstaunlich groß, mit 300 bis 500 Kilometern Durchmesser. So groß die Sonne gewesen war, so riesig mussten auch ihre Begleitwelten ursprünglich gewesen sein. Ein 4. Planet war ebenfalls in zahlreiche Teile zerbrochen. Diese allerdings waren weit genug vom Zentrum des Untergangs entfernt, dass ihre Eigenschwerkraft sie grob in Kugelform beieinander gehalten hatte. Alles in allem viel Gestein, wenig Metall. Nichts, was auffällige Energiesignaturen hätte abstrahlen können. Dennoch wusste Petuchow nichts zu melden. Es gab keinerlei Signal von der Space Disk, die dem Containerzug aus dem Kursch-System gefolgt war. »Alarmbereitschaft beibehalten«, befahl Roden. Deeringhouse sah ihn fragend an. »Wir sind nicht gerade mit Donnerschall ins System eingezogen«, erläuterte Roden die Anordnung. »Aber Captain da Silva und seine Leute wissen, wonach sie ausschalten müssen. Sie könnten uns also über Richtfunk kontaktieren.« »Wieso melden sie sich nicht?« Deeringhouse knetete seine Unterlippe, wie so oft, wenn er über Dinge nachdachte, die ihm nicht gefielen. »Möglichkeit 1. Der Transmitter hat sie gar nicht nach Gromark gebracht, sondern irgendwo anders hin. Dann haben sie jetzt ein Problem.« »Möglichkeit 2, übernahm Roden. »Sie sind hier und können sich aus irgendeinem Grund nicht melden. Dann haben sie ebenfalls ein Problem.« Er hatte ein flaues Gefühl im Magen. Seit sie in Andromeda angelangt waren, waren die Menschen nicht gerade vom Glück verfolgt gewesen. Aber ein Transmitterdurchgang hinter einem leeren Containerzug her, mit dem Segen oder zumindest dem Wissen der örtlichen Machthaber? Was sollte dabei schiefgehen? »Versuchen Sie es noch einmal«, forderte er den Ortungschef auf.
Wir bekommen gleich neu aufbereitetes Datenmaterial, informierte Petuchow. Die Positronik ist dabei, die Hintergrundstrahlung herauszurechnen. Dann sollten wir... Ah!
Die Darstellung im Holo veränderte sich. Zahlreiche Punkte verschwanden, andere leuchteten heller als bisher.
Es gibt doch Flugverkehr im System.
Petuchow zeigte auf die hervorgehobenen Punkte. Sie befanden sich meist in direkter Nähe zu den Großasteroiden, die Roden schon zuvor aufgefallen waren.
Das sind hunderte Raumschiffe!
Roden machte keinen Hehl aus seiner Verärgerung.
Wieso sehen wir das erst jetzt?
Petuchow hob entschuldigend die Hände.
Das sind alles geringenergetische Antriebe. Die meisten sind nicht mal mit Schallgeschwindigkeit unterwegs.
Unterschallraumfahrt? Fragte Dieringhaus skeptisch.
Zum Teil deutlich, bestätigte Petuchow. Mein Dodge auf der Erde ist schneller unterwegs als die meisten dieser Flugkörper.
Welchen Sinn könnte das haben? Roden verschränkte die Arme und starrte angestrengt ins Holo. Lassen sich die Vektoren berechnen?
Eigentlich nicht, schränkte Petuchow ein. Wir sind erst seit kurzem hier, haben also erst 2 oder 3 Minuten Analysematerial. Und bei der großen Distanz zu den beobachteten Objekten und ihren niedrigen Geschwindigkeiten, da entstehen viele Ungenauigkeiten.
Versuchen Sie es trotzdem, bat Roden.